Volk, den Edlen, die dich leiten, der Obrigkeit, die stets dein Heil bedenkt. Willst du dir selber dein Geschick bereiten, weil wer die Karre in den Sumpf gelenkt? Was weißt denn du, was für dein Wohlsein nötig ist? Das Volk gehorche, weil es bräcklötig ist. Der Hören Einsicht füge dich bei Zeiten und frag nicht lang, und frag nicht lang, und frag nicht lang, warum der Staat dich will. Vertraue Volk, den Bonzen der Parteien, geborgen ist dein Glück in ihrem Schoß. Wenn du sie wählst, wollen alle dich befreien. Wenn sie gewählt sind, melken sie dich los. Stell dir doch vor, wenn niemand dich regieren soll, wovon dein Bonze dann noch existieren soll. Der ganze Landtag müsst vor Hunger schreien, vor Hunger schreien, vor Hunger schreien. Selbst ihr Brot, Frau, wäre arbeitslos. Sie haben nichts im Kopf als Paragraphen. Die Bonzen sind doch Volk, die Jungs im Skat. Verhängen Steuern über dich und Strafen. Und wenn du aufmuckst, dann ist hoch der Rott. Sie merken nie, wenn alles auf der Kippe steht. Sie merken immer, wo noch eine Krippe steht. Doch du Volk, du kannst geruhsam schlafen. Die Bonzen wachen, die Bonzen wachen, die Bonzen wachen. Ja, es wacht der Staat. Die Bonzen wachen, die Bonzen wachen, die Bonzen wachen. Ja, es wacht der Staat.
Liebe Schülerinnen und Schüler, der Mensch ist heute unser Thema. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn's ihm gut geht, und eine, wenn's ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie auch Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht, denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich, immer drei Nummern gröber zu verfahren, als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts, daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch zerfällt in zwei Teile. In einen männlichen, der nicht denken will. Beide haben sogenannte Gefühle. Man ruft diese am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik ab. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind, und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und nur mit halber Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Wenn der Mensch fühlt, dass er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern, weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Ja, hier bei Tucholsky. Ja. Nein, Frobel. Ignaz Frobel. Ja, am Apparat. Ja, ja. Ach so. Ja, aber natürlich. Was soll er denn mal werden? Ich meine, ihr Sohn. Ja. Ja, verstehe. Wie ist er denn? Aha, von leichter Trägheit. Mehr schlau als klug. Ach so, mehr Sitzfleisch als Charakter, etwas intrigant. Kaufmann. Nein, Sie haben recht, Frau. Dazu gehört trotz der Bürokratisierung der deutschen Industrie Initiative, wenn er nicht ewig ein Pultknecht bleiben will. Entschlusskraft und Fixigkeit, sonst wird es nichts. Kaufmann, das ist wohl nichts für ihn. Zum Ingenieurberuf hat er keine Neigung? Arzt? Nein? Künstlerische Anlagen? Nicht? Seien Sie froh. Aber was sagen Sie da? Es gibt nur eine Sache auf der Welt, die er scheut. Erzählen Sie bitte. Ach. Na, Ihr Junge ist der Mensch, der seit seiner frühesten Kindheit nichts dafür kann? Der ständig, immer und unter allen Umständen ablehnt, die Folgerung aus seinem Verhalten zu ziehen? Der die Vase nicht zerbrochen hat, die ihm hingefallen ist? Der die Tinte nicht umgegossen hat, die er umgegossen hat? Der immer Ausreden sucht, findet, erfindet, kurz, der eine gewaltige Scheu vor der Verantwortung hat? Ja. Dann gibt es nur eines. Liebe Frau, lassen Sie Ihren Sohn Beamten werden.
Es war einmal eine Kellerassel, die geriet in ein Schlamassel. Der Keller, in dem sie asselte, brach eines schönen Tages ein, so dass das ganze Haus aus Stein ihr auf das Köpfchen prasselte. Sie soll religiös geworden sein.
War einmal ein Revoluzer, im Zivilstand Lampenputzer. Ging im Revoluzerschritt mit den Revoluzern mit, mit den Revoluzern mit. Und er schrie, ich Revoluzer! Und die Revoluzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzer schritten mitten in der Straße mitten, wo er sonst denn und verdrutzt alle Gaslaternen putzt, alle Gaslaternen putzt. Sie vom Boden zu entfernen, rupfte man die Gaslaternen aus dem Straßenpflaster aus, zwecks des Barrikadenbaus, zwecks des Barrikadenbaus. Aber unser Revoluzer schrie, ich bin der Lampenputzer, dieses gute Leute Licht, bitte, bitte tut ihm nichts, bitte, bitte tut ihm nichts. Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, kann kein Bürger nichts mehr sehen. Lass den Lappen stehen, ich bitt, denn sonst spiel ich nicht mehr mit, denn sonst spiel ich nicht mehr mit. Doch die Revoluzer lachten und die Gaslaternen krachten und der Lampenputzer schlich, schlich fort und weiter bitterlich, schlich fort und weiter bitterlich. Haus geblieben und hat dort ein Buch geschrieben, nämlich wie man revoluzt und dabei doch Lampen putzt, wie man revoluzt und Lampen putzt.
Der Strumpfwirker und der Bauernsohn waren in der Nacht von einem Ackergraben in den anderen geklettert. Warum sie es getan hatten, wussten sie nicht. Man hatte ihnen gesagt, sie sollten es tun. Herren, die lesen und schreiben konnten, hatten es ihnen gesagt. Im anderen Ackergraben hatte man sie gleich angehalten, in derselben Nacht noch, und, weil sie fremdgefärbte Kleider anhatten, sie sehr geschlagen und sie in ein Haus gesperrt. Nachher saß ein Advokat hinter einem Tisch. Er war so froh, hinter diesem Tisch sitzen zu dürfen und schrieb auf, was der Strumpfwirker und der junge Bauer zu sagen wussten. Da war noch ein Gastwirt, der schlug sie, wenn sie nicht genug sagten. Ein Besucher kam zu ihnen und sagte, man würde sie töten. Und zwei Leute, ein Steinklopfer und ein junger Mensch, der noch keinen Beruf hatte und bei den Eltern lebte, bewachten sie von Stund an. 24 Menschen wurden benötigt, um die beiden totzuschießen. Es meldeten sich, freiwillig, 80. 80.
Darunter waren Verheiratete und Ledige, Stille und Freche, Kräftige und Schlappe, sonst brave Leute, die keinem etwas zuleide taten und die nur so gern einmal dabei sein wollten, um zu sehen, wie das wäre, wenn einer totgeschossen würde. Mehr, die ihn selbst totschießen wollten, denn es war erlaubt. Befehligt wurden sie von einem Kohlenhändler. Am Morgen des nächsten Tages erschien der traurige Zug auf dem ungeheuren Schneefeld südlich des Dorfes. Voran der Bauer und der Strumpfwerker, zwischen zwei Leuten von denen, die man aus den 80 ausgesucht hatte. Ein Arzt aus einer großen Stadt, der dergleichen noch nicht gesehen hatte und gleichfalls begierig war, es zu sehen. Und der Kohlenhändler mit seinen Leuten. Die beiden in dünnen Jacken zitterten vor Kälte und Todesfurcht. Der Zug machte hinter den Scheunen Halt. Der Advokat, der mitgegangen war, zeigte den beiden ein Papier, aber sie froren und konnten auch nicht lesen. Man stellte sie an kleine schwarze Pfähle. Der Kohlenhändler sagte zu seinen Leuten, sie sollten ihre Gewehre laden. Er sagte es sehr laut, obgleich er nahe bei ihnen stand. Er hätte gewünscht, dass ihn seine Frau so sähe, wie er, der sonst Kohlen verkaufte, hier zwei Leute totschießen durfte. Die Schüsse knallten, die beiden fielen um wie leere Säcke. Der Arzt aus der großen Stadt ging hin und sah sich genau ihre Wunden an. Dann verscharrte man sie.
Ich habe vergessen zu erzählen, dass alle verkleidet waren. Die Gerichteten als Serbische, die Henker als deutsche Soldaten.
Lied einer deutschen Mutter. Mein Sohn, ich hab dir die Stiefel und dies braune Hemd geschenkt. Hätt ich gewusst, was ich heut weiß, hätt ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusste ich nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand verdorren muss. Mein Sohn, ich hörte dich reden von einem Heldengeschlecht, wusste nicht, ahnte nicht, sah nicht, du warst ihr Folterknecht. Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler her, wusste nicht, dass wer mit ihm auszieht, zurück kommt er nimmermehr. Mein Sohn, du sagtest mir, Deutschland wird nicht mehr zu kennen sein. Wusste nicht, es wird werden zu Aschen und blutgem Stein. Das braune Hemd dich tragen, hab mich nicht dagegen gestemmt, denn ich wusste nicht, was ich heut weiß. Es war dein Totenhemd.
Rosen auf den Weg gestreut.
von Theobald Tiger am 31. März 1931 in der Weltbühne veröffentlicht.
Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht. Sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er kläfft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn, denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt dir das Leben so hoch ein, das ist ein Pazifistenfimmel, wer möchte nicht gern Opfer sein? Nennt sie die süßen Schnuckerchen, gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch, tief bis zum Heft, küsst die Faschisten, küsst. Die Faschisten, die Faschisten, wo er sie trefft.
Der einst dem Feind die Hosen klopfte, der hieß wohl Gustav, der Verstopfte. Die Soldaten, ja, die taten für den Fürsten alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vorm ganzen Heere eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel. Radibim, radibam, radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Der brave Landsknecht braucht nicht tragen, denn dazu hat er seinen Wagen. Hinterm Rosse, beim Trosse, da fährt die Markethänderin. Und sie kennt vom Regiment die ganze Mannschaft, denn sie hatte schon mit jedem eine Bekanntschaft. Auf der Trommel, auf der Trommel, auf der Trommel. Radibim, radibam, radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Der Hauptmann, einer von den Fetten, liegt gern bis mittags in den Betten. Doch alleine, denn voll Weine, da verschenkt er ungern seine Gunst. Und im Dienst hält er die glasigen Augen offen, aber innerlich ist er total besoffen. Und er trägt den dicken Bauch wie eine Trommel. Radibim, radibam, radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich noch König Gustav nennt. Und so marschiert die ganze Bande Jahr ein Jahr aus durch fremde Lande. In den Städtchen die Mädchen, die kommen abends spät nach Haus. Der Soldat braucht niemals eine wiegen, immer sieht er 20 Kinderköpfchen liegen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel. Radibim, radibam, radibommel. Vom Leibregiment, vom Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt. Es sterben auch mal Generale, die Trommel ruht im Arsenale. Im Gehäuse
Mäuse, die Mäuse, die führen das alte Leben fort. Und sie fressen und sie lieben und sie raufen, machen Junge und sie streiten und sie saufen. In der Trommel, in der Trommel, in der Trommel, Ratibim, Ratibam, Ratibommel. Wie das Leibregiment, wie das Leibregiment, das sich nach König Gustav nennt.
Sie lagen 4 Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und 2 kleine Knaben. Weit, sehr weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der aufzubegehren wagt, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, dann sah er zu Haus die dicken Bäuche. Und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier und das Schiebergeschäft. Und die Horde alldeutscher Skribenten kläfft: Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern. Und es starben die anderen. Die anderen. Die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot. Man trug sie fort und scharrte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um dass es sich lohnt? Und wer ist das, der da oben thront, von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt: Morden, Morden! Blut, zermalmte Knochen, Dreck. Und auf einmal hieß es, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen, ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die Reihen, Brüder, das darf nie wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche Los beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen die wieder blutrot besprenkeln, die Ackergräben, das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was! Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle, alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt. Löscht es aus! Die Imperialisten, die da drüben bei jenen nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede. Das wäre Wahn, der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt. Will das niemals anders werden? Krieg, dem Kriege! Und Friede auf Erden.
Mein armes Söhnchen, sei still. Weine mich nicht um mein bisschen Verstand. Weißt ja noch nichts vom Vaterland, dass es dein Leben einst haben will. Sollst fürs Vaterland stechen und schießen, sollst dein Blut in den Acker gießen, wenn es der Kaiser befiehlt und will. Still, mein Söhnchen, sei still. Yeah.
Weintrünchen von meiner Brust. Trink, dann wirst du ein starker Held. Ziehst mit den anderen hinaus ins Feld. Vater hat auch hinausgemusst. Vater war wider Willen und Hoffen, von einer Kugel ins Herz getroffen. Aus ist nun seine und meine Lust. Trink von der Mutter Brust. Goldiges Söhnchen und lach. Bist du ein Mann einst kräftig und groß, wirst du das Lachen von selber los. Fröhlich bleibt nur wer krank ist und schwach. Vater war lustig, ich hab ihn verloren, hab dann dich unter Schmerzen geboren. Hörst drum ewig mein bitteres Ach. Freu dich, Söhnchen, und Söhnchen, oh schlaf. Weißt ja noch nichts von Unheil und Not. Weißt nichts von Vaters Heldentod. Als ihn die bleierne Kugel traf, früh genug wird der Krieg und der Schrecken dich zum ewigen Schlummer erwecken. Friede behüt meines Kindes Schlaf. Schlaf, mein Söhnchen, oh schlaf. Schlaf, mein Söhnchen, oh
Kinderkreuzzug. In Polen im Jahr 39 war eine blutige Schlacht, die hatte viele Städte und Dörfer zu einer Wildnis gemacht. Die Schwester verlor den Bruder, die Frau den Mann im Heer. Zwischen Feuer und Trümmerstätte fand das Kind die Eltern nicht mehr. Aus Polen ist nichts mehr gekommen, nicht Brief noch Zeitungsbericht. Doch in den östlichen Ländern läuft eine seltsame Geschichte. Schnee fiel, als man sich's erzählte, in einer östlichen Stadt von einem Kinderkreuzzug, der in Polen begonnen hat. Da trippelten Kinder hungernd in Trüpplein hinab die Chausseen und nahmen mit sich andere, die in zerschossenen Dörfern stehen. Sie wollten entrinnen den Schlachten, dem ganzen Nachtmar, und eines Tages kommen in ein Land, wo Frieden war. Da war ein kleiner Führer, das hat sie aufgeregt. Er hatte eine große Sorge, den Weg, den wusste er nicht. Eine Elfjährige schleppte ein Kind von 4 Jahren, hatte alles für eine Mutter, nur nicht ein Land, wo Frieden war. Ein kleiner Jude marschierte im Trupp mit einem samtenen Kragen, der war das weißeste Brot gewohnt und hat sich gut geschlagen, und ging ein dünner Grauer mit, hielt sich abseits in der Landschaft. Er trug an einer schrecklichen Schuld. Er kam aus einer Nazi-Gesandtschaft. Und da war ein Hund, gefangen zum Schlachten, mitgenommen als Esser, weil sie's nicht übers Herz brachten. Da war eine Schule und ein kleiner Lehrer für Kalligraphie und ein Schüler an einer zerschossenen Tankwand lernte Schreiben bis zu Free. Da war auch eine Liebe. Sie war 12, er war 15 Jahre. In einem zerschossenen Hofe kämmte sie ihm sein Haar. Die Liebe konnte nicht bestehen. Es kam zu große Kälte. Wie sollen die Bäumchen blühen, wenn so viel Schnee darauf fällt? Da war auch ein Begräbnis eines Jungen mit samtenem Kragen, der wurde von zwei Deutschen und zwei Polen zu Grab getragen. Protestant, Katholik und Nazi war da, in der Erde einzuhändigen. Und zum Schluss sprach ein kleiner Kommunist von der Zukunft der Lebendigen. So gab es Glaube und Hoffnung, nur nicht Fleisch und Brot. Und keiner schelt sie mir, wenn sie was stahlen, der ihnen nicht Obdach bot. Und keiner schelt mir den armen Mann, der sie nicht zu Tische lud. Für ein halbes Hundert, da braucht es Mehl, nicht Opfermut. Sie zogen vornehmlich nach Süden. Süden ist, wo die Sonne mittags um 12 Uhr steht, gradaus davon. Sie fanden zwar einen Soldaten verwundet in Tannengries, sie pflegten ihn 7 Tage, damit er den Weg ihnen wies. Er sagte ihnen, nach Bilgorei, muss stark gefiebert haben und starb ihnen weg am 8. Tag. Sie haben auch ihn begraben. Und da gab es ja Wegweiser, wenn auch vom Schnee verweht, nur zeigten sie nicht mehr die Richtung an, sondern waren umgedreht. Das war nicht etwa ein schlechter Spaß, sondern aus militärischen Gründen. Und als sie suchten nach Bilgorei, konnten sie es nicht finden. Sie standen um ihren Führer, der sah in die Schneeluft hinein und deutete mit der kleinen Hand und sagte, es muss dort sein. Einmal nachts sahen sie ein Feuer, da gingen sie nicht hin. Einmal rollten 3 Tanks vorbei, da waren Menschen drin. Einmal kamen sie an eine Stadt, da machten sie einen Bogen. Bis sie daran vorüber waren, sind sie nur nachts weitergezogen. Wo einst das südöstliche Polen war, bei starkem Schneewehen, hat man die 55 zuletzt gesehen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich sie wandern, von einem zerschossenen Bauerngehöft zu einem zerschossenen anderen. Über ihnen in den Wolken oben sehe ich andere Züge, neue, große, mühsam wandernd gegen kalte Winde, heimatlose, richtunglose, suchend nach dem Land mit Frieden, ohne Donner, ohne Feuer, nicht wie das, aus dem sie kamen. Und der Zug wird ungeheuer. Und er scheint mir durch den Dämmer bald schon gar nicht mehr derselbe. Andere Gesichtlein sehe ich. Spanische, französische, gelbe. In Polen, in jenem Januar, wurde ein Hund gefangen. Der hatte um seinen mageren Hals eine Tafel aus Pappe hangen. Darauf stand, bitte um Hilfe. Wir wissen den Weg nicht mehr. Wir sind 55. Der Hund führt euch her. Wenn ihr nicht kommen könnt, jagt ihn weg. schießt nicht auf ihn. Nur er weiß den Fleck. Die Schrift war eine Kinderhand. Bauern haben sie gelesen. Seitdem sind 1,5 Jahre um. Der Hund ist verhungert gewesen.
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken und er spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben für den Graben, Junge, für den Graben. Die Militärkapellen spielen auf zu eurem Todestanz. Seid ihr hin, ein Kranz von Immortellen. Das ist dann der Dank des Vaterlands. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. Drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, übern Graben.
Mein Bruder war ein Flieger. Mein Bruder war ein Flieger. Eines Tags bekam er eine Karte. Er hat seine Kiste eingepackt und südwärts ging die Fahrt. Mein Bruder ist ein Eroberer. Unserem Volke fehlt's an Raum. Und Grund und Boden zu kriegen ist bei uns ein alter Traum. Der Raum, den mein Bruder eroberte, liegt im Guadarrama-Massiv. Er ist lang, 1,80 Meter und 1,50 Meter tief.
Guter Mond, du gehst so stille durch die Abendwolken hin. Siehst die lange Äppelziele und die Venuspriesterin. Siehst Passanten und die Bummler und die bösen Geldscheinschummler, bist das alles schon gewohnt. Guter Mond, guter Mond, segelst langsam ob den Dächern, siehst den Fenstern der Büros, wo die Akten in den Fächern flüstern, wir sind Gustav Nosken los. Siehst den Fenstern der
der Kasernen, wo sie Schwarz-Rot-Gold entfernen, bis das alle schon gewohnt. Guter Mond, guter Mond, kugelst dich am Firmamente über unsere große Stadt. Siehst die dicke, schwere Rente, die der Erich Ludendorff noch hat. Siehst auch nächstens, wenn er später manche freien Hochverräter, bis das alle schon gewohnt. Guter Mond, guter Mond, aber käme plötzlich einmal einer, der trotz Lärmen drohend und Gezisch schlüge wie noch bisher leider keiner mit der Faust auf unseren grünen Tisch, sagt er, Militär kann gehen, ei, dann bliebst du sicher stehen, denn das bist du nicht gewohnt, guter Mond, guter Mond.
Untersuchung, ob der Mensch dem Menschen hilft. Einer von uns ist über das Meer gefahren und hat einen neuen Kontinent entdeckt. Viele aber nach ihm haben aufgebaut dort große Städte mit vieler Mühe und Klugheit. Das Brot wurde dadurch nicht billiger. Einer von uns hatte eine Maschine gemacht, durch die Dampf ein Rad trieb, und das war die Mutter vieler Maschinen. Viele aber arbeiten daran alle Tage. Das Brot wurde dadurch nicht billiger. Viele von uns haben nachgedacht über den Gang der Erde um die Sonne, über das Innere des Menschen, die Gesetze der Allgemeinheit, die Beschaffenheit der Luft und den Fisch der Tiefsee. Und sie haben große Dinge gefunden. Das Brot wurde dadurch nicht billiger, sondern die Armut hat zugenommen in unseren Städten und es weiß seit langer Zeit niemand mehr, was ein Mensch ist. Zum Beispiel, während ihr flogt, kroch ein euch Ähnliches am Boden, nicht wie ein Mensch. Hilft der Mensch also dem Menschen? Nein. Freilich, saht ihr Hilfe an manchem Ort, mancherlei Art, erzeugt durch den Zustand der noch nicht zu entbehrenden Gewalt. Dennoch raten wir euch, der grausamen Wirklichkeit grausamer zu begegnen und mit dem Zustand, der den Anspruch erzeugt, aufzugeben den Anspruch, also nicht zu rechnen mit Hilfe. Um Hilfe zu verweigern, ist Gewalt nötig. Um Hilfe zu erlangen, ist auch Gewalt nötig. Solange Gewalt herrscht, kann Hilfe verweigert werden. Wenn keine Gewalt mehr herrscht, ist keine Hilfe mehr nötig. Also sollt ihr nicht Hilfe verlangen, sondern die Gewalt abschaffen. Hilfe und Gewalt geben ein Ganzes. Und das Ganze muss verändert werden.
Thank you. hab's mein Lebtag nicht gelernt, mich fremdem Zwang zu fügen. Jetzt haben sie mich einkasernt, von Heim und Weib und Berg entfernt. Doch ob sie mich erschlügen, sich fügen, heißt Lügen, sich fügen, heißt Lügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jeder Herrn vergnügen. Ich tu nicht, was ein Frontvogt spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sich ins Joch zu fügen. Sich fügen heißt Lügen, sich fügen heißt Lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt nicht zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll dem Paragraphenkram mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen heißt Lügen, sich fügen heißt Lügen. Stellt doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Denn ihr dorre meine Hand, ich in Sklavenunterstand, der Geißel mich soll fügen. Sich fügen heißt Lügen, sich fügen heißt Lügen. Doch bricht die Kette eins, denn zwei darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen, Tyrannei. Dann ruf ich in das Volk, sei frei, verlerne es dich zu fügen. Sich fügen heißt Lügen, sich fügen heißt Lügen, sich fügen heißt Lügen, sich fügen heißt Lügen.
Vom Sprengen des Gartens. O Sprengen des Gartens, das Grün zu ermutigen, Wässern der durstigen Bäume, gib mehr als genug und vergiss nicht das Strauchwerk, auch das Beerenlose nicht, das Ermattete, Geizige, und übersieh mir nicht zwischen den Blumen das Unkraut, das auch Durst hat. Noch gieße nur den frischen Rasen oder den versenkten nur. Auch den nackten Boden erfrische du.
Kein Schlips am Hals, kein Geld im Sack, wir sind ein schäbiges Lumpenpack. Auf dass der Bürger speit, der Bürger blank von Stiebelack, mit Ordenssacken auf dem Frack, der Bürger mit dem Chapeau-Clock, fromm und voll Redlichkeit. Der Bürger speit und hat auch recht, er hat Geschmeide, Gold und Echt. Wir haben Schnaps im Bauch, wer Schnaps im Bauch hat, ist bezecht. Und wer bezecht ist, der frecht, zu Dingen sich die jener schlicht und die durchfindet auch. Der
Der Bürger kann gesittet sein. Er lernte Bibel und Latein. Wir lernen nur den Neid. Wer Porter trinkt und Shampoos Wein, Lust wandelt fein im Sonnenschein. Er bürstet sich in unser Ein, ihn anrührt mit dem Kleid. Wo hat der Bürger alles her? Den Geldsack und das Schießgewehr. Er stiehlt es grad wie wir. Bloß macht man uns das Stehlen schwer, doch er kriegt mehr als sein Begehr. Er schröpft dazu die Taschen leer von allem Arbeitstier. Oh, wär ich doch ein reicher Mann, der ohne Mühe stehlen kann, gepriesen und geehrt. Treff ich euch auf der Straße dann, ihr Strohkumpane Fritz Johann. Ihr Lumpenvolk, ich spie euch an, da seid ihr Hunde wild.
Das Kind, das ich nicht waschen wollte. Es war einmal ein Kind, das wollte sich nicht waschen. Und wenn es gewaschen wurde, geschwind beschmierte es sich mit Aschen. Der Kaiser kam zu Besuch, hinauf die 7 Stiegen. Die Mutter suchte nach einem Tuch, das Schmutzkind sauber zu kriegen. Ein Tuch war grad nicht da. Der Kaiser ist gegangen, bevor das Kind ihn sah. Das Kind konnt's nicht verlangen.
Menschen bangem Leid stöbert die Vergangenheit und ersteigt voll Scham und Schmach einer späten Uhr nach. Aus dem grauen Pflasterstein grinst Verzweiflung, Lasterpein und vom schwanken Lampenpfahl flackert aber Witz und Qual.